SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo.
Die besten Deutschen in einer Sportart, die nicht Fußball heißt, sind uns eigentlich trotzdem irgendwie bekannt. Ich gebe mal so ein paar Beispiele. Also Deutschlands bester Handballer Juri Knorr spielt aktuell in Dänemark. Deutschlands beste Basketballer Dennis Schröder oder Franz Wagner spielen in Nordamerika in der NBA. Deutschlands bester Eishockeyspieler Leon Dreiseitel spielt in Kanada in der NHL. Und heute haben wir in SWR 1 Leute genau so einen herausragenden deutschen Sportler zu Gast. Deutschlands besten Rugbyspieler, der in Neuseeland lebt. Anton Segner, schönen guten Tag.
Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, danke, dass du da bist. Wie oft wirst du auf diese besondere Stellung angesprochen, der erste deutsche Rugby-Profi in Neuseeland zu sein?
Sehr oft, also mittlerweile habe ich sogar den Spitznamen bei jedem Team, bei dem ich bis jetzt gespielt habe, bin ich einfach nur The German. Ich schätze mal, dass das zeigt, wie selten das ist, dass da ein Deutscher in Neuseeland vorbeikommt, um da Rugby zu spielen und vor allem dann auch noch auf dem Profi-Level.
The German, war es mal The German Kid? Weil mittlerweile hast du ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, da ist das Kind verschwunden.
Ja, genau. Ja, also als ich bei der Schule war, war es auf jeden Fall noch The German Kid und dann noch die ersten paar Jahre bei den Profis auch noch. Mittlerweile hört man es auch noch ab und zu, aber ich bin jetzt 24, deswegen ist das Kind langsam aus mir raus.
Schon richtig alt fast mit 24. aber gib uns mal einen Eindruck davon, wie besonders das tatsächlich ist. Also es gibt keinen weiteren Deutschen in der Liga, Europäer generell dort.
Es gibt einen Holländer, der heißt auch zufälligerweise Fabian Holland. Also das ist ein bisschen weg und der spielt auch in Neuseeland und hat jetzt dieses Jahr das erste Mal für die Nationalmannschaft gespielt bei den All Blacks.
Genau, da kommen wir nämlich auch drauf zu sprechen, dass man sich fragt, Moment mal, wie geht das eigentlich? Mhm. Das darfst du gleich mal erklären. Aber diese Liga in Neuseeland. Für welchen Verein spielst du? Ich habe mich schon so ein bisschen schwer getan. Ich bin jetzt kein Sport-Dummy, aber deine Position zum Beispiel wurde immer irgendwie angegeben als dritter Stürmer.
Die dritte Reihe Stürmer, genau.
Dritte Reihe Stürmer. Da dachte ich so ein bisschen an Eishockey, dritte Sturmreihe. Erklär uns das mal so ein bisschen.
Ja, also im Rugby sind die Positionen einmal in Stürmer und Hintermannschaft aufgeteilt. Die Stürmer sind die großen, kräftigen, also die man so typische Rugby-Spieler nennt. Und dann die Hintermannschaft sind die etwas kleineren, aber dafür flinker, schneller und technisch besser. Und ich bin sozusagen der schnellste von den Stürmern.
Ein Abräumer.
Also, ja, ein Abräumer. So, oder ein Hybrid kann man es auch nennen, weil ich ja auf meiner Position müssen die Spieler sozusagen alles können. Aber wir sind normalerweise die meisten Tackles im Spiel machen und auch am meisten Kontakt aufnehmen.
Okay, das heißt, du bist knapp über 1,90 groß?
Ich bin 1,93, genau.
Gewicht?
Um die 112 Kilo.
Ist das wichtig, dass das darum liegt? Also mehr willst du gar nicht haben, weil dann lässt sich das schwerer in Bewegung setzen?
Genau, 112 ist ziemlich ideal. Also es kommt natürlich drauf an, was für ein Spieler man ist und wie man spielt und sowas. Aber ich habe jetzt vor ein paar Jahren nur in Anführungszeichen 108 Kilo gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir die Kilos im Kontakt vor allem gefehlt haben. Und mit 112 kann ich immer noch ein Spiel durchspielen. Von der Ausdauer her und für mich halt natürlich auch im Kontakt ein bisschen dominanter.
Von 108 auf 112 sind das 4 Kilo reine Muskelmasse?
Zum Glück schon, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt von 21 bis jetzt heute habe ich irgendwie, also vor allem über das letzte Jahr nochmal, keine Ahnung, hat mein Körper nochmal ein bisschen mehr ausgefüllt und sowas. Habe auch jetzt gar nicht so wirklich streng auf meine Ernährung geachtet, aber ja, durch das ganze Training, durch das ganze Gewichteheben, was man fürs Rugby macht, sind die Muskeln gekommen.
Was hebst du so an Gewichten?
Kommt drauf an, welche Übung, aber bei der Bankdrücke mache ich zum Beispiel so zwischen 150 und 160 Kilo für eine Wiederholung und dann die Kniebeugen, was habe ich denn da das letzte Mal, ich glaube 190 Kilo für eine Wiederholung.
Mhm. Gut, okay.
Ja. Ein bisschen mehr als die Fußballer wahrscheinlich.
Ich glaub's auch. Aber du sagst ja auch, dass du auch Tempo hast. Das wird auch gemessen. Hast du da auch Werte, die dir wichtig sind?
Ja, genau. Also Höchstgeschwindigkeit wird bei uns gemessen. Wir haben so wie auch beim Fußball und bei anderen Sportarten haben wir so GPS-Leibchen, die wir anhaben. Und da bin ich jetzt in der vergangenen Saison, war meine Höchstgeschwindigkeit, das machen wir immer in Metern pro Sekunde, war es 9,2. Und ich glaube, das sind dann so 33 km/h, 33, 34 km/h oder sowas. Also okay. Bewegen muss man sich schon noch können.
Da hättest du in der Fußball-Bundesliga auch einen überdurchschnittlichen Wert.
Ist das so, ja?
Ich glaube, so die Top-Spieler haben 36 km/h.
Ja, da kann ich dann nicht mithalten.
Aber. Du sagst, um so ein bisschen auf die Stellung von Rugby in Neuseeland zu kommen, Rugby ist in Neuseeland größer als Fußball hier. Gib uns mal so ein Beispiel, wo das besonders deutlich wird.
Vor allem bei der Nationalmannschaft wird es deutlich. So wie hier Fußball zum Beispiel ist, an jeder Ecke gibt's Rugby-Stangen und einen Rugby-Platz und jedes Kind läuft da mit einem Rugby-Ei unter den Arm rum und man fängt da an, sobald man laufen kann, gibt's da Rugby-Turniere. Das fängt an ohne Kontakt, da trägt man dann nur so zwei Flaggen und da wird dann halt noch nicht getackelt, aber da die an den Hüften hängen, zeigt es schon von ganz jung an, wo man probiert am besten zu tackeln, aber dann reißt man halt nur das Fähnchen ab und dann ist man sozusagen getackelt. Also ja, das ist da auf jeden Fall mehr als nur eine Sportart. Das ist da Teil der Religion und deswegen werden die, also so Spieler wie ich, die sozusagen in der Bundesliga in Neuseeland spielen und dann natürlich auch die All Blacks, werden da vergöttert. Also wenn, ja, das sind da die Helden und dann vor allem, wenn es im Land ein Länderspiel gibt zwischen Neuseeland und Australien zum Beispiel, reisen Leute aus dem ganzen Land oder aus der ganzen Welt sogar an, um sich das anzuschauen und dann, ja, dann läuft man durch die Straßen und da sind alle in diesen All Blacks Trikots, ganz in schwarz.
Ist das beeindruckend?
Das ist auf jeden Fall beeindruckend und das ist auch der Grund, wieso ich da hin wollte, weil damals, als ich beim 1880 in Frankfurt Rugby gespielt habe, angefangen habe, da hatten wir neuseeländische Trainer und die haben es mir zu der Zeit nur immer gesagt, dass Rugby in Neuseeland so wie Fußball in Deutschland ist und ich war damals, habe ich mit 9 oder 10 Jahren angefangen, so verliebt in den Sport und wusste direkt, okay, das muss ich mir mal anschauen. Und dann bin ich damals mit 15 Jahren zum ersten Mal rübergegangen und hab's direkt miterlebt.
So ein Grabmesser ist ja auch gerne, wirst du auf der Straße erkannt? Jetzt hast du gesagt, die Nationalspieler stehen über allem. Du spielst in der Liga dort, du spielst auch, was ist es dann so eine Art, wenn wir den Vergleich zum Fußball haben wollen, Champions League?
Ja, genau. Es ist ein bisschen anders wie beim Fußball. Jeder Spieler, der sozusagen in der Champions League in Anführungszeichen da spielt, hat auch einen zweiten Vertrag in der Bundesliga sozusagen. Also in der Champions League, die geht für die erste Hälfte des Jahres. Da spielt man gegen Teams aus Australien und aus Fiji. Also man reist auch ein bisschen. Und dann die zweite Hälfte vom Jahr, wenn man nicht in der Nationalmannschaft ist, spielt man diese Bundesliga und da spielt man dann nur aus Teams innerhalb Neuseelands.
Okay, und wirst du auf der Straße erkannt?
Ja, allerdings ist es da so ein bisschen anders wie hier in Deutschland. Da wird man dann, also nur selten werde ich nach Bildern oder Autogramm gefragt, aber oft, was ich ganz nett finde und was mir auch gut gefällt, kommen die Leute dann zu mir, schütteln mir die Hand und sagen, ich liebe deine Geschichte, du kommst aus Deutschland und ja, das ist noch ein Beispiel, dass ich da als der deutsche Rugby-Spieler bekannt bin.
Und anerkannt bist. Das wollte ich gerade fragen, du sagst, dass die Nationalspieler, die werden als eine Art Halbgötter gesehen. Geht man mit denen dann halt auch so um? Also ich weiß es hier, bleiben wir beim Fußball, dass man so angequatscht wird, ey, lass mal ein Selfie machen und sowas. Das ist eben nicht automatisch der Fall in Neuseeland, sondern genau. Man hat so ein bisschen mehr, was ist das, Respekt, Ehrfurcht?
Ja, genau, aber auch die Spieler selbst, also das geht beidseitig. Also einmal sind die Fans nicht so, wie würde man das sagen, lass mal ein Selfie machen, dies, das, du bist der Allergrößte. Da ist die neuseeländische Kultur generell ist sehr so, dass alle auf einem Niveau ist. Und ja, alle auf derselben Augenhöhe und deswegen sind auch die Spieler, selbst die All Blacks, auch sehr bodenständig. Denken jetzt nicht nur, weil sie Nationalspieler sind, dass sie besser sind als alle anderen. Und deswegen glaube ich, kommt es nicht nur wegen dem Sport, aber auch wegen der Kultur, die es da in Neuseeland gibt. Da gibt es sogar einen Spruch für in Neuseeland, das heißt Tall Poppy Syndrome. Die Poppy ist so eine Pflanze, die in Neuseeland bekannt ist. Und dass halt jeder, der denkt, dass er größer als der andere ist, da wird der Kopf abgehackt sozusagen. Also dafür haben die Neuseeländer keine Toleranz, wenn jemand denkt, dass er
über allem steht.
Genau, über allen steht, irgendwie Arroganz zeigt oder sowas. Also damit leben die Neuseeländer auch.
Vor wie vielen Menschen spielst du so in der Regel?
Im Durchschnitt jetzt für das Champions League Team hatten wir jetzt letzte Saison, glaube ich, durchschnittlich 14 oder 15.000 Zuschauer bei unseren Heimspielen.
Ist das noch was Besonderes für dich?
Definitiv, 100%. Und das ist halt das einzige Schade, oder ja, schade ist es nicht, weil es ein tolles Stadion ist. Wir spielen in den größten Stadion in Neuseeland, Eden Park ist es, und da passen 50.000 Leute rein. Mhm. Und da sehen dann halt 14.000 Leute, sieht es aus, als wäre das Stadion ziemlich leer. Mhm. Und deswegen ist es halt schon ein bisschen komisch, wenn man dann da als Spieler aus dem Tunnel rennt und man fast nur leere Sitzplätze sieht. Und deswegen haben die Spieler auch schon jetzt über die letzten paar Jahre probiert durchzusetzen, ob wir nicht in ein kleineres Stadion gehen können, damit die Atmosphäre ein bisschen besser ist. Aber die haben da irgendeinen Vertrag mit den Stadien unterschrieben und das geht leider nicht durch. Aber dann, wenn wir zum Beispiel in Christchurch in einer anderen Stadt in Neuseeland spielen, die haben ein kleineres Stadion und das ist dann auch ausverkauft und da ist dann die Stimmung halt schon nochmal besser, wenn es dann zwar ein kleineres Stadion ist, aber komplett voll ist, dann hat es eine andere Atmosphäre.
Du weißt selber, im Sport wird auch gerne über die Kohle gesprochen. Genau. Ich möchte mit dir jetzt gar nicht auf deinen Kontoauszug schauen, aber ich habe mich mal schlau gemacht, was ein Rugby-Spieler in Neuseeland verdient. Da bin ich bei meiner Recherche auf eine Spanne von 200.000 bis zu 1 Million Neuseeland-Dollar gestoßen. 1 Million wären so 490.000 Euro, glaube ich. Ist das richtig?
Ungefähr, ja, genau.
Trifft das zu? Ist das eine Recherche, die stimmt? Oder sagst du, das ist in einem anderen Bereich?
Ja, nee, das stimmt. Also da geht schon wieder so ein bisschen um das Thema, auf welchem Niveau man spielt, weil nicht jeder Spieler, der in Neuseeland Profi ist, spielt in dieser Champions League. Mhm. Und nur wenn man in der Champions League ist, wird man auch das ganze Jahr rum bezahlt. Also dann gibt es auch ein paar Spieler, vor allem jüngere Spieler, so wie es bei mir war, die hatten dann einen Profivertrag, aber der ging dann nur für die zweite Hälfte des Jahres, also nur für diese Bundesliga-Saison. Und der ist dann halt deutlich weniger als der Champions League-Vertrag. Ich glaube, da ist dann im Durchschnitt um die 15.000 oder 20.000 Euro kriegt man dann nur für die zweite Hälfte des Jahres.
Aber das Geld war es ja auch nie, was dich zu dem Sport getrieben hat. Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen. Lass uns mal drauf schauen. Du hast den Rugby-Sport kennengelernt über zwei englische Schulfreunde.
Richtig.
Spielen die eigentlich auch noch?
Bin ich mir gar nicht sicher. Die haben damals immer Fußball gespielt, aber wussten halt, die kannten Rugby, weil sie aus England kamen. Mhm. Und da spielt Rugby auch eine große Rolle. Und deswegen haben die mich so mit Rugby in Kontakt gebracht.
Und Fußball war es bei dir nie?
Doch, ich habe auch, so wie jedes andere deutsche Kind, mit Fußball angefangen. Ich war Innenverteidiger, durfte nie über die Mittellinie. Ich war immer die letzte Reihe und dann habe ich auch, kurz bevor ich mit Rugby angefangen habe, für 2-3 Jahre auch Eishockey gespielt, sogar als Torwart.
Was dann schon eine Stufe körperlicher ist als Fußball. So.
Genau, und da ich habe mich so dran gestuft, kann man sagen.
Du hast dich hochgearbeitet. Ja. Weil dann kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Ich habe gelesen von dir, dass du es cool fandst, wahrscheinlich auch jetzt immer noch, dass du innerhalb der Regeln jemanden umhauen durftest. Ja, dass dich das beeindruckt hast, dass du halt wirklich körperlicher werden konntest. War das so der springende Punkt, dass du gesagt hast, Rugby ist genau mein Sport?
Ja, also an erster Stelle war es auf jeden Fall der Kontaktaspekt, den die Sportart hat, weil damals mit 9, als ich 9 war, habe ich mit Rugby angefangen, war ich ein stämmiger Junge und das hilft natürlich bei jedem Kontaktsport und deswegen hat es mir auch direkt Spaß gemacht, auf legale Art und Weise da Leute umzuhauen. Aber was mir dann auch relativ schnell aufgefallen ist,
dass man selber auch umgehauen wird.
Dass man selber auch umgehauen wird, das noch dazu. nein, aber vor allem bei den Sport, so wenn man jetzt jemanden sagt, der nicht viel Ahnung von Rugby hat und Rugby sagt, dann denkt er, okay, das sind alles Riesen-Muskeltypen, aber dass es für jeden Körperbau eine Position gibt. Ich meine, da gibt es Leute, die sind 2 Meter groß und wiegen bis zu 150 Kilo und dann die spielen im selben Team wie einer, der 1,70 groß ist und 80 Kilo wiegt und der rennt dann halt eher um die Leute rum, anstatt durch sie durch. Und das fand ich auch, als ich mit Rugby angefangen habe, sehr, sehr attraktiv an den Sport, dass es für jeden Körperbau eine Position gab.
Was macht Rugby jetzt mittlerweile für dich aus? Weil du hast es ja schon so angerissen. In Deutschland hat es das Image, dass es eher ein brutaler Sport ist durch diese Körperlichkeit. Brutaler, weil es halt körperlicher ist als Fußball. Mhm. Ungeschützter ist vielleicht auch als Eishockey oder American Football. Was macht es für dich aus, dieser Rugby-Sport?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass es halt immer noch so körperlich ist, aber ohne den Schutz. Und ich mag das so, weil man dann noch ein bisschen mehr auf Technik achten muss, weil bei uns wird von jung an direkt beigebracht, wenn wir mit einem Kontakt anfangen, dass die beste Technik auch die sicherste Technik ist. Also im American Football zum Beispiel, da wird dann beigebracht, dass der beste Tackle mit einem Helm auf die Brust ist. Und deswegen gibt es da natürlich zahlreiche Gehirnerschütterungen, was es bei uns auch gibt. Aber bei uns wird zum Beispiel beigebracht, dass man eher mit der Schulter tackelt und mit dem Kopf an der einen Seite von dem Körper und alles. Also, dass es dann doch so eine Kunst gibt in dem ganzen Getümmel.
Und das ist ja auch kein respektloser Sport, das muss man ja auch einfach mal sagen. Und dass es halt eben nicht brutal ist, sondern es gibt ja ein Regelwerk, was auch relativ klar den Weg vorgibt. Was hast du durch Rugby fürs Leben vielleicht für dich auch gelernt?
Sehr viel. Also ich wäre nicht annähernd der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht Rugby gespielt hätte. Vor allem hat es mir viel über, ich weiß jetzt nicht das Wort, das fällt mir gerade nicht auf Deutsch ein, Resilience erzählt, so dass wenn man
Resilienz, also dass du einige Dinge aushalten kannst, genau, ein bisschen stabiler bist.
Genau, ein bisschen stabiler bin, weil ich hatte auch mit 12 Jahren hatte ich eine X-Bein-Operation, weil ich sehr starke X-Beine hatte. Und das heißt, dass ich dann für ein ganzes Jahr oder vielleicht sogar über ein Jahr gar kein Rugby spielen konnte. Und ja, damals war ich so verliebt in den Sport, dass das mich schon geärgert hat. Aber wenn man das jetzt mit einem Rugby vergleicht, da wird man auch, ja, wie gesagt, ein paar Mal im Spiel umgehauen. Aber man muss immer wieder aufstehen. Und ich glaube, das ist egal, ob man Sportler ist oder was auch immer man macht, dass es im Leben zahlreiche Beispiele gibt, wo man vielleicht runtergeschlagen wird oder hinfällt oder was auch immer. Aber es immer darauf ankommt, wie man darauf reagiert und wie man davon zurückkommt.
Deine Beine, deine X-Beine aus Kindertagen, die hast du gerade angesprochen, hast du da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spruch kassiert, Sport wird für dich nichts sein?
Ja, vor allem von einem ehemaligen Fußballtrainer von mir, der hat gesagt, ja, du übergewichtiger Junge mit X-Bein hast eigentlich eh nichts im Sport zu suchen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er davon hält und ob er meine Geschichte verfolgt hat. Also ja, musste ich auch mitmachen, aber mittlerweile lache ich selbst drüber.
Aber es hat dir schon zugesetzt damals?
Ja, damals definitiv.
Bist du mutiger als andere Menschen? Also sich gegen sowas durchzusetzen, dir nicht irgendwie vorschreiben zu lassen, Sport funktioniert bei dir nicht, sondern dass du sagst, doch, ich finde meinen Weg.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mutig das richtige Wort ist, aber ich glaube halt so, wenn ich was im Visier habe,
dann zielstrebiger.
Zielstrebiger könnte man sagen, genau. Weil wenn ich was im Visier habe, dann höre ich nicht auf, bis ich das habe, was ich will.
Aber Mut brauchst du ja auf jeden Fall, wenn du mit 15 Jahren die Heimat Deutschland verlässt, Freunde, Familie zurücklässt und nach Neuseeland dich alleine auf den Weg machst. Da musst du ja schon irgendwo einen gewissen Mut mitbringen.
Ja, genau. Ich glaube, zu der Zeit mit 15 Jahren, ich bin ja dahin gegangen ohne irgendeine Erwartung, dass es eines Tages so aussieht, wie es jetzt tut. Also der Plan am Anfang war, auch von meinen Eltern, die haben gesagt, okay, wir schicken jetzt unseren Sohn, oder wir schicken nicht unseren Sohn, aber wir lassen jetzt unseren Sohn für ein halbes Jahr nach Neuseeland gehen, da ein bisschen Rugby spielen und ein bisschen das Leben da kennenzulernen. Und dann kommt er nach einem halben Jahr wieder und macht hier seine Schule fertig und macht hier sein Leben weiter. Und sowas auch bei mir. Ich glaube auch, dass zu der Zeit, da war ich einfach zu verliebt in den Sport, um überhaupt zu realisieren, was das eigentlich für ein großer Schritt ist. Und dann hat es mir nach dem ersten Jahr da sehr, sehr gut gefallen. Habe auch direkt gute Freunde durchs Rugby gemacht und auch, weil ich da im Internat gewohnt habe. Und deswegen bin ich 2018, das Jahr da drauf, direkt wiedergekommen und habe da auch meine Schule fertig gemacht.
Wollten dir deine Eltern das irgendwie ausreden oder haben die gesagt, nee, wir unterstützen dich auf dem Weg?
Die haben mich, bis heute haben die mich voll und ganz unterstützt und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Weil ja, ohne die wäre ich nicht in der Position, in der ich mich momentan befinde. Und deswegen, ja, aber am Anfang, da habe ich ja auch selbst nicht gedacht, dass es sich eines Tages so entfalten wird.
Du hättest es ja auch deinem Vater, der dann jetzt nachts deine Spiele gucken muss, genau, ein bisschen einfacher machen können, indem du nach Südafrika gleiche Zeitzone gegangen
wärst. Zum Beispiel, ja, aber darauf hatte ich keinen Bock. Ich wollte, dass er früh aufsteher wird. Deswegen.
Gut, das hast du ja hervorragend hingekriegt. Freunde hast du auch zurückgelassen? Gibt es die noch, die ursprünglichen Freunde von damals aus der Schule, oder hast du einen komplett neuen Freundeskreis dir aufgemacht in Neuseeland und ausschließlich den?
Nee, die Freunde gibt es auf jeden Fall noch, weil damals hatte ich sozusagen immer zwei Freundesgruppen, einmal die aus der Schule und dann die aus dem Rugby. Und aus dem Rugby habe ich vor allem noch einen, mit dem ich immer noch eng in Kontakt bin, der heißt zufälligerweise auch Anton, der momentan in Frankfurt noch wohnt. Und mit denen verbringe ich dann halt auch natürlich viel Zeit, wenn ich, was jetzt Urlaub ist, herkomme. Und dann der andere ist aus der Schule, das ist der Leo, der wohnt in Dubai und bei denen halte ich auch mal für ein paar Tage, weil ich fliege immer über Dubai, wenn ich nach Hause komme. Und dann Familie ist, mit denen bin ich sowieso noch ständig in Kontakt und dann gibt es auch ein paar andere. Aber die beiden und meine Familie sind schon so, ja, die in meinen engsten Kreis mit dazugehören.
Du hast aber auch eine Gastfamilie, die dich als Jugendlicher dann sozusagen aufgenommen hat. Was spielt die heute noch für eine Rolle?
Heute sind wir immer noch teilweise in Kontakt. Die wohnen mittlerweile in Frankreich. Die kam auch aus England, die Gastfamilie, aber die sind mittlerweile wieder nach Frankreich gezogen. Und ja, deren ältester Sohn, die hatten zwei Söhne und deren ältester Sohn war mit in der Schulmannschaft, für die ich gespielt habe. Ich war Kapitän und er war mein Vice-Captain, wie heißt das?
Ersatzkapitän, zweiter Kapitän.
Zweiter Kapitän, so. Genau. Und deswegen hatten wir auch immer ein gutes Verhältnis. Und ja, die Familie war nett genug, um mich damals knapp 2 Jahre mit dem wohnen zu lassen.
Heimweh, Tränen, gab es sowas auch bei dir? Oder bist du so ein harter Knochen oder darfst du das vielleicht nicht sagen, weil es nicht passt zu einem Rugby-Spieler?
Nein, doch, gab es schon. Vor allem, weil ich so viele Ereignisse verpasst habe. Zum Beispiel die beiden, die Tode von meinen Opas und sowas. Mhm. Und das ist natürlich schon schwer, wenn man zu dem Zeitpunkt am anderen Ende der Welt ist. Aber sonst Heimweh und so hatte ich eigentlich kaum Zeitweh, weil ich erstens von Top-Leuten ständig umzingelt war und auch mit dem Rugby beschäftigt war und vor allem den Sport bis heute noch liebe. Und deswegen ja so Heimweh, abgesehen von diesen Ereignissen, die vorkommen, hatte ich eigentlich kaum.
Wo lebst du in Neuseeland?
Mittlerweile in Auckland. Das ist mit Abstand
die größte Stadt
in Auckland, aber nicht die Hauptstadt. Die Hauptstadt ist Wellington, aber ja, da sind 1,5 Millionen Einwohner. Ist eine schöne Stadt. Man hat da Meer, aber auch Innenstadt. Also ja, alles, was das Herz begehrt.
Und außerhalb des Rugby-Sports, das Leben dort, wie viel Zeit hast du dafür eigentlich? Also Profisportler sind ja relativ häufig im Training und in der Behandlung und in der Konzentration. Das Leben in Neuseeland, wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist ziemlich, ziemlich entspannt, ziemlich relaxed sozusagen, weil wir probieren zum Glück, also jetzt außer in der Vorbereitung, das sind längere Tage, weil wir da viel rennen und auch viel Zeit im Kraftraum verbringen. Aber zum Beispiel dann in der Saison sieht ein typischer Tag aus, dass wir da so gegen 7:30, 8:00 anfangen und dann aber nach dem Mittagessen fertig sind. Und dann, wenn man eine Verletzung hat oder sowas, dann geht man am Nachmittag in die Behandlung. Aber sonst kann man eigentlich nach Hause gehen. Und ich habe halt das Glück, dass ich mit meinen ganzen Freunden da in Neuseeland, das sind alles nur Rugby-Spieler, mit denen ich selbst auch spiele, sowieso den ganzen Tag die Zeit verbringen. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann spielen wir zum Beispiel noch PlayStation miteinander und kommunizieren dann über die Headsets und sowas. Also ja, bin ich eigentlich den ganzen Tag mit denen verbunden. Ja, dann bin ich da abends, mache mein Abendessen, gehe schlafen und am nächsten Tag fängt alles wieder von vorne an.
Was ist noch Deutsch in deinem neuseeländischen Alltag? Hast du dir so ein paar Sachen bewahrt? Was weiß ich, guckst du deutsche Nachrichten? Machst du dir deutsches Essen? Oder bist du eigentlich schon komplett Neuseeländer?
Ziemlich komplett Neuseeländer, aber was ich immer noch probiere zu verfolgen, so nah wie möglich, ist die Eintracht Frankfurt. Ich bin ein großer Eintracht-Fan. Meine Brüder und ich, mein Vater, ich glaube mein Opa und sogar mein Uropa, wir sind alle von Geburt an Mitglied, haben auch Dauerkarten und alles und hatte jetzt auch vor ein paar Tagen das Glück, da beim Training ein bisschen mitzumachen, was eine ja, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Da hast du ja momentan auch mit Eintracht Frankfurt in Sachen Fußball eine ganz gute Phase, ne? Also die standen ja schon mal deutlich schlechter da. Das war es wahrscheinlich noch aus der Kindheit, aber momentan geht's ja eigentlich.
Ja, ne? Nee, bei denen läuft's im Moment.
Genau. Uns Deutschen wird ja gerne so Ordnung und Pünktlichkeit nachgesagt. Was ist deiner Erfahrung nach jetzt über die Jahre typisch für die Menschen in Neuseeland?
Typisch ist auf jeden Fall Höflichkeit. Also da auch, wenn man durch die Stadt läuft oder sowas und jemand begegnet, den man überhaupt nicht kennt, sagt man trotzdem guten Tag und immer ist ein Bitte und ein Dankeschön dabei, wenn man sich mit einer Person austauscht. Höflichkeit ist auf jeden Fall und dann, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Bodenständigkeit und dass alle auf einem Niveau sind und ja, also Arroganz gibt's da ehrlich kaum.
Rugby ist ein Teil der neuseeländischen Kultur, hast du ja auch schon angesprochen. Das wird, finde ich, ja dann besonders deutlich bei den Spielen der All Blacks, des Nationalteams, wenn dieser Haka, dieser Maori-Tanz aufgeführt wird. Mhm. Wahrscheinlich ist das noch nicht mal die richtige Vokabel, weil das klingt immer so nach Theater aufgeführt. Soll damit der Gegner eigentlich tatsächlich noch eingeschüchtert werden oder hat es halt einfach so eine Tradition mittlerweile?
Es ist an erster Stelle definitiv Tradition, weil es ja ein Kriegstanz ist. Mhm. Also den haben die Maoris, die Einheimischen aus Neuseeland damals gemacht, bevor sie in den Krieg gegangen sind. Und eigentlich ist es auch eine Respektsache. Also die machen den Tanz, um zu zeigen, dass sie Respekt vor den Gegner haben und Respekt vor der Herausforderung, die jetzt gleich ansteht. Aber ja, durch dieses natürliche Aggressive, was mit den Hacker kommt, wird der Gegner da dann schon ab und zu eingeschüchtert. Aber man hat jetzt am Wochenende zum Beispiel gesehen, dass die Engländer das auch eher zu ihrer Stärke benutzt haben und daraus ein bisschen mehr Energie und Ehrgeiz genommen haben und ja, haben vielleicht deswegen auch jetzt gewonnen am Samstag.
Die standen einfach nur so da, ne?
Genau,
und haben es hingenommen.
Einfach nur so da und haben es
über sich ergehen lassen. Genau.
So, ja.
Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass es ja nicht nur den einen Haka gibt, sondern dass es unterschiedliche Versionen gibt und dass du die eigentlich schon relativ früh kennengelernt hast.
Genau, in Neuseeland ist es so, dass jede Schule ihren eigenen Haka hat. Und deswegen mussten wir vor jedem Spiel auch den Hacker vorführen. Und dann hat entweder zeitgleich oder nach uns oder vor uns hat das gegnerische Team ihren Schulhacker gemacht. Und da ich die letzten 2 Jahre Kapitän war in der Schule, musste ich als deutscher blonder Bub da in der ersten Reihe mitmachen. Zum Glück nicht anführen, weil das könnte ich nicht, weil da sind noch mehr Wörter dabei. Aber ich musste da in der ersten Reihe stehen. Da wurden ein paar Leute, fanden das auf jeden Fall sehr cool, dass da ein Deutscher in der ersten Reihe stand und das mitgemacht hat. Und dann, aber nach der Schule ist es dann nur noch auf internationalem Niveau, dass man den Hacker macht. Also ich habe ihn dann nochmal für einen anderen Hacker für die Neuseeland U18-Mannschaft gemacht und dann nochmal einen anderen für die U20-Mannschaft Neuseeland.
Wenn du das machst als Kapitän, ist das eine Rolle, in der du dich wohlfühlst? Oder sagst du, kann auch gerne schnell vorbei sein?
Nö, also die ersten paar Male war es, da war ich, muss ich zugeben, sehr, sehr nervös, weil natürlich in der ersten Reihe, da kann man sich hinter keinen Mitspieler verstecken oder sowas. Also die ersten paar Male war es ein bisschen angsteinjagend, aber ja, desto mehr man den Hacker macht, desto besser kennt man ihn und desto selbstbewusster macht man ihn dann auch.
Also den Hacker hast du schon drauf. Das heißt, in einem Spiel für die All Blacks, für die neuseeländische Nationalmannschaft, stünde ja eigentlich nichts mehr im Wege.
Das wäre sozusagen vom Niveau her auch der nächste Schritt.
Genau. Aber das müsstest du uns einmal wirklich erklären. Du bist der Deutsche in der Liga dort und hast tatsächlich jetzt die Chance als erster Deutscher und ich glaube sogar als erster Europäer.
Da ist jetzt ein Holländer, der hat
letztes Jahr gesagt, der auch Holland heißt.
Ja, genau, der auch Holland heißt, genau.
Dann wärst du der erste Deutsche, der für Neuseeland spielen könnte. Mhm. Wie ist das möglich?
Weil das hat nichts mit Pass oder sowas, mit was für ein Pass man hat zu tun. Das fällt alles unter den Regeln der World Rugby Organisation und da lautet die Regel, dass wenn man von dem Land weder Blut noch irgendwie da dort geboren ist oder sowas, dann muss man in dem Land für 5 Jahre spielen hintereinander und pro Jahr darf man das Land auch nur für eine bestimmte Anzahl an Tagen verlassen. Und dann ist man berechtigt für das Land zu spielen. Mein Ziel jeden Tag ist eigentlich einfach nur der beste Sportler zu sein, der ich persönlich sein kann und wenn für die All Blacks spielen zu können dazu gehört, dann wäre das natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht. Und wenn nicht, aber ich trotzdem dieses persönliche Ziel erfüllen kann, dann bin ich auch mehr als glücklich.
Parallel zu den All Blacks gibt es noch die Maori All Blacks.
Genau.
Da dürfen nur Spieler mit Maori-Abstammung spielen.
Die habe ich nicht.
Das ist richtig. Das hätte ich auch gleich so erkannt. Ist das mehr eine traditionelle Showtruppe oder wie kann ich mir das vorstellen? Die spielt ja keine Weltmeisterschaften.
Nee, ja? Genau. Ja, genau. Das ist eine, ja, so kann man das sagen. Das ist eine traditionelle Mannschaft, die natürlich nur aus Spielern besteht, die auch Maori-Hintergrund haben. Mhm. Und die spielen dann, was haben die denn jetzt letztes Jahr, gegen wen haben die gespielt? Ich glaube gegen Japan und dann auch gegen eine irländische Auswahl oder eine irische Auswahl und die haben dann auch ein paar Spiele, aber ja, da werde ich nicht mitspielen.
Da wirst du keine Chance haben. Nee. Aber daran merkt man ja schon, dass das Ganze ja wirklich ein großes Thema ist. Hier bei uns haben einige Fußballnationalspieler in den vergangenen Jahren durchaus rassistisch bedingte Abneigung zu spüren bekommen, wenn sie eben nicht alle Müller heißen, sondern Tah oder Gündogan. Wie gehen die Neuseeländer eigentlich mit dem Fakt um, dass du als Deutscher für die All Blacks spielen könntest?
Ja, also ich habe noch gar keine rassistischen Kommentare gegen mich bekommen oder auch irgendwie blöde Blicke oder blöde Kommentare, was macht ein Deutscher hier, der in Neuseeland Rugby spielt oder sowas. Und ich glaube jetzt auch, dass der Fabian Holland, der Holländer, der für die All Blacks spielt, da auch noch nicht sowas erfahren hat. Also wenn, dann wäre ich sehr überrascht, wenn er sowas
zu hören bekommt.
Zu hören bekommt, genau. Weil bis jetzt war es ganz im Gegenteil, war es positiv, dass die Leute da es eher cool fanden. Und wie gesagt, da kommen teilweise Leute in der Öffentlichkeit zu mir und sagen, ey, ich find's echt cool, dass du als deutscher Junge so früh entschieden hast, hier nach Neuseeland zu kommen, ans andere Ende der Welt, um deinen Traum zu verfolgen.
Das heißt, da sind wir wieder bei den Punkten Toleranz und Höflichkeit.
Genau, genau so, ja, das spiegelt sich immer wieder.
Deine Ziele hast du gerade schon so ein bisschen angerissen, dieser markige Satz, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Du möchtest der beste Sportler sein, der du werden kannst. Das klingt sehr allgemein. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie du das verfolgst? Sind das Tagesziele bei dir oder ist das ein Saisonziel, wenn wir rein beim Sportlichen bleiben?
Sowohl als auch. Also jeden Tag ist so mein Fokus besser zu werden und mindestens eine Sache zu machen, die mich, auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt voranbringt, und oft ist es halt mein Training, dass das dann auch teilweise an den Tagen, wo ich mal ein bisschen müde bin oder wo der Körper ein bisschen wehtut, weil ich, keine Ahnung, vielleicht nicht so gut geschlafen habe oder sowas, dass dann die Erinnerung an dieses Ziel mich dann dazu bringt, trotzdem mein Training zu machen, trotzdem was auch immer ich, trotzdem meine Reha zu machen oder meine in ein Eisbad zu gehen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe, aber es trotzdem was bringt. Also das ist dann so Tag zu Tag, aber von der Saison her will ich natürlich, so wie jeder andere Sportler auch mit seiner Sportart, Titel gewinnen und ein ordentliches Profil aufbauen. Und ich war jetzt schon glücklich genug, um die Bundesliga einmal zu gewinnen, also die Bundesliga in Anführungszeichen.
Die Profiliga in Neuseeland.
Genau, die Profiliga einmal zu gewinnen bis jetzt, sowohl als auch die Champions League einmal zu gewinnen. Und deswegen, ja, kommt drauf an, für welches Team ich spiele. Aber auch wenn ich selbst vielleicht mal im Spiel eine gute Leistung bringe, wenn das Team verloren hat, dann ärgert mich das schon. Also bei mir, da geht's um den Sieg, wenn ich spiele.
Und dein Ziel war es ja nicht, wie du deutlich gemacht hast, mit 15 Deutschland zu verlassen, um für die All Blacks zu spielen. Der nächste Titel, den du anvisierst, ist dann welcher?
Einer der Gründe oder einer der Ziele, die ich auch habe, ist, mit dem, was ich in Neuseeland mache, den Sport hier in Deutschland zu fördern, weil ich das auch sehr cool fände, wenn der irgendwann vielleicht mal eine größere Rolle hier im Land spielt.
Können wir sofort drüber reden. In Deutschland gibt es, ich glaube, 13.000 Rugby-Spieler, 127 Vereine, habe ich mir mal rausgeschrieben. Das ist also noch in einer überschaubaren Größe. Würdest du mir wahrscheinlich recht geben, dass Rugby eine klassische Randsportart ist in Deutschland?
Definitiv. Noch, will ich sagen.
Sehr gut.
Weil die Hoffnung ist natürlich da und ich glaube auch, dass es realistisch ist. Also, wie gesagt, mit dem, was ich da in Neuseeland mache, hoffe ich auch, dass ich andere Kinder, Mädchen und Jungs inspiriere, um auch ins Ausland zu gehen, wo der Sport vielleicht ein bisschen populärer ist, um auch bessere Rugby-Spieler zu werden, um dann auch eines Tages den Sport in Deutschland besser zu machen. Weil wenn der Sport oder wenn Deutschland mehr und mehr bessere Rugby-Spieler selbst schaffen kann, dann wird der Sport aus natürlichen Gründen in Deutschland auch zunehmen. Und deswegen, ja, freut mich das zu hören, dass ein paar Jungs sogar den Schritt gemacht haben bis nach Neuseeland, also meine genauen Fußstapfen verfolgt haben, um da bessere Rugby-Spieler zu werden. Aber ich glaube, wir haben auch viele oder die meisten sind nach Frankreich gegangen, ins Ausland, um da bei irgendwelchen Akademien und Mannschaften für die zu spielen. Und die kommen dann halt auch immer rüber zum Beispiel oder zurück nach Deutschland, um für die U18 zu spielen und sowas. Und ja, ich meine, das macht ja Sinn, dass wenn man in Frankreich oder in Neuseeland spielt, in Ländern, wo der Sport bekannt ist und man gegen bessere Spieler spielt und auch mit besseren Spielern spielt, dass man selbst auch ein besserer Spieler wird. Und hoffentlich, ja, desto mehr Rugby-Spieler und Spielerinnen wir schaffen, besser zu kriegen, dann wird der Sport auch öffentlich größer in Deutschland.
Hast du eine Chance in Neuseeland, wenn da deutsche Nachwuchsspieler jetzt hinkommen, dich um die irgendwie zu kümmern und wenn es nur per Mail ist oder sowas,
definitiv,
im Austausch zu sein?
Ja, Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel kam jetzt, wann war denn das, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, kam ein Jugendspieler vom 1880 rüber.
Auch aus Frankfurt?
Auch aus Frankfurt. Ich glaube, mittlerweile sind beide Brüder da, der Moritz und der Valentin. Und die konnte ich beide kennenlernen, als sie zuerst in Neuseeland angekommen ist. Die spielen allerdings für eine Schule in einer anderen Stadt in Neuseeland. Aber ja, die sind auch nach Auckland geflogen und deswegen sind die direkt vom Flieger, haben wir uns im Café getroffen. Okay. Haben Kaffee zusammen getrunken, bevor sie dann weitergegangen sind. Aber ja, das freut mich natürlich riesig zu sehen. Und vor allem dann auch persönlich kennenzulernen, die Leute, die dann den Schritt auch machen.
Also das heißt, du sitzt mir jetzt dann schon so als eine Art deutscher Rugby-Botschafter auch gegenüber.
So quasi, ja, genau.
Ohne, dass du das im offiziellen Auftrag machst, sondern du hast selber gesagt, ich möchte meinen Sport populärer machen hier bei uns.
Definitiv. Und nicht nur durch meine Leistung in Neuseeland, aber auch durch so Auftritten wie jetzt, ja, das auch eine Reichweite empfängt.
Welche Entwicklung würdest du dir denn gerne wünschen für Rugby in Deutschland? Also wenn man es an einer anderen Sportart vielleicht deutlich macht.
Ich glaube, im Basketball Der deutsche Basketball ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich meine, früher, da war es ja nur der Dirk Nowitzki, den wir so wirklich auf hohem Niveau hatten. Und mittlerweile hat man die Wagner-Brüder und den Dennis Schröder. Und man sieht ja selbst mit dem Erfolg von der Nationalmannschaft im Basketball, was das hier in Deutschland mit dem Sport macht, dass wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist und auch erfolgreiche Spieler hat, dann wird es den Sport auch innerhalb des Landes fördern und weiterbringen. Und genauso kann ich mir das auch sehr realistisch vorstellen, dass es so im Rugby auch passieren könnte, dass desto mehr gute Spieler wir aus Deutschland oder in Deutschland, nicht unbedingt in Deutschland, aber aus Deutschland entwickeln können, wird die Nationalmannschaft besser und so auch der Sport in Deutschland größer.
Wenn ich bei dem Beispiel bleibe, das gefällt mir, und an der Personalie Dirk Nowitzki mich festhalte, der hat ja dann auch für Deutschland gespielt. Wäre das für dich vorstellbar, dass du dann irgendwann halt auch für die deutsche Nationalmannschaft spielst?
Im Moment ist es liegt's nicht so auf meiner Karte sozusagen, weil ja im Moment ist mein voller Fokus in Neuseeland. Mal schauen, aber hatte ich sogar letztens eine Konversation mit meinem Manager drüber, dass eines Tages das schon ganz cool wäre und vor allem auch relativ zu meinem Ziel, mit Rugby in Deutschland größer zu machen, wäre das natürlich ziemlich direkt effizient, um den Sport hier in Deutschland größer zu machen.
Mit welchem Alter kann man eigentlich noch auf sehr hohem Niveau Rugby spielen, weil es ja dann doch schon den Körper ziemlich beansprucht?
Ja, also eine gute Karriere ist so Mitte 30, was ich mal schätze, ist auch ähnlich wie beim Fußball, wenn man bis Mitte 30 den Sport machen kann. Und deswegen glaube ich schon so, also jetzt mal selbstbewusst gesagt, so hoffentlich noch so Anfang 30 kann ich noch auf hohem Niveau Rugby spielen.
Ich würde
wenn
jetzt
der Körper es mitmacht, natürlich.
Genau, das stimmt. Aber du machst ja auch einiges dafür anscheinend, für deinen Körper, dass du dich da fit hältst und auf diesem Top-Level halt unterwegs bist. Dann würde ich jetzt mal, weil es sich, glaube ich, einfacher rechnen lässt, sagen, 10 Jahre machst du das mit Sicherheit noch. Bin ich gespannt, wo dich dein Weg hinführt. Anton, danke für dein Kommen. Dir viel Erfolg bei allem, was du sportlich und auch neben dem Sport so treibst, dass du da die richtigen Entscheidungen triffst, und danke.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.